Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Ulrike Gero. Schönen guten Tag, Frau Gero.
Schönen guten Tag.
Frau Gero, wo erreichen wir Sie und wie sahen Ihre ursprünglichen Pläne für heute aus?
Ja, also ich bin seit 3 Tagen in Berlin und hatte das wirklich zweifelhafte Vergnügen, mit einem fast komplett leeren Intercity von Wien nach Berlin zu fahren. Also 3 Leute in so einem großen Intercity, ja, das ist auch mal was Unerlebtes. Und ich wäre jetzt übers Wochenende wahrscheinlich zu einer Freundin aufs Land, so wie halt viele Leute um Berlin herum so ein Landhaus haben. Das ist ja nicht ganz verboten. Auch ist ja eine Person Besuch irgendwo erlaubt, die nicht zur Familie gehört. Ich hadere da auch mit mir, wie weit ich jetzt diese Beschränkung, die es ja ist, auslege.
Ja, das ist eine schwierige Frage, eine echte Grauzone. Wir werden übrigens in der kommenden Stunde auch mit unserem Landeskorrespondenten in Brandenburg noch mal genau zu dieser Frage sprechen. Ich freue mich fürs Erste sehr, dass Sie uns in der nächsten Stunde zugeschaltet bleiben. Über aktuelle Entwicklungen in Deutschland und der Welt werden wir sprechen. Vor allem aber auch um, wie Sie sagen, Frau Gero, die gute alte Tante Europa und die Frage, wie die Corona-Krise Europa und der europäischen Idee zusetzt. Herzlich willkommen in Studio 9. Schön, dass Sie uns zuhören. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero ist mir heute zugeschaltet. Hallo nochmal.
Hallo.
Und die Eurokrise ist unser großes Thema, keine Frage. Sie wird zu einer enormen wirtschaftlichen Krise führen. Europaweit, wahrscheinlich weltweit, wie dagegen steuern. Morgen wollen die EU-Finanzminister über europäische Maßnahmen zur Bewältigung der Wirtschaftskrise beraten. Das große Streitthema dieser Tage ist die Frage Corona-Bonds oder nicht. Die Frage also, ob alle EU-Staaten gemeinsam Schulden aufnehmen sollen oder nicht. Das genau würde nämlich hochverschuldeten Ländern wie Italien hohe risikobedingte Aufschläge auf Zinsen ersparen. 9 der 27 EU-Staaten setzen sich für die Bonds ein. Länder wie Deutschland oder die Niederlande lehnen sie bisher jedoch ab. Im Hauptstadtstudio begrüße ich dazu meinen Kollegen, den Wirtschaftsredakteur Theo Gers. Schönen guten Tag.
Hallo Frau Ufer.
Die Gegner der Eurobonds-Idee fürchten vor allem, dass sie am Ende für die Schulden der anderen Länder zahlen müssen. Heute nun schreiben in einem Gastbeitrag, der in Zeitungen in ganz Europa erscheint, Finanzminister Olaf Scholz und Außenminister Heiko Maas, europäische Solidarität ist keine Einbahnstraße, sondern die Lebensversicherung für unseren Kontinent. Ihre Instrumente der Wahl sind eben doch der Rettungsschirm ESM, die Europäische Investitionsbank EIB sowie das von der EU-Kommission vorgeschlagene Programm SURE. Was verbirgt sich hinter diesen einzelnen Programmen?
Ja, man könnte es kurz machen, Frau Geser, Frau Ufer, und sagen, alles, was nicht Euro-Euro-Bonds heißt, verbirgt sich dahinter. Das ist eigentlich das Verbinden an allen Vorschlägen, die derzeit gehandelt werden. Aber wenn Sie so gezielt fragen, in der Tat, ESM, der europäische Rettungsmechanismus, der in der Eurokrise geschaffen wurde, der soll Kredite aufnehmen und hätte den Vorteil aus deutscher Sicht, dass es eben keine vergemeinschafteten Schulden wären, sondern dass die anteiligen Schulden jedem Euro-Staat zugerechnet würden, die dieser ESM aufnimmt, auch wenn die Kredite möglicherweise vorrangig Ländern wie Italien oder Spanien zugute kämen. So, und dann gibt es jetzt eben regierungsamtliche Vorschläge, würde ich jetzt fast in Anführungszeichen sagen, von eben Heiko Maas und Olaf Scholz in den führenden südeuropäischen Tageszeitungen in Frankreich, Italien, Spanien, Portugal und Griechenland. Ihr Vorschlag lautet eben, lasst uns diesen ESM nutzen. Das berechte allein Italien 39 und Spanien 28 Milliarden Euro und lasst ihn uns so anders nutzen als zu Griechenlands Krisenzeiten, nämlich praktisch ohne irgendwelche Auflagen. Ausdrücklich heißt es in dem Text, wir brauchen keine Troika, wir brauchen keine Kontrolleure, keine Kommission, die Reformprogramme für ein Land entwickelt, sondern wir brauchen schnelle und zielgenaue Hilfen. Das ist sozusagen das Bonbon, was man den Südeuropäern reicht. Dazu eben die Kredite von der Europäischen Investitionsbank, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen gedacht und dann eben das europäische Kurzarbeitergeld, das Ursula von der Leyen mit 100 Milliarden Euro ins Gespräch gebracht hat.
Warum erscheinen eigentlich diese beiden Vorschläge, diese Kommentare nur im Ausland und nicht hierzulande? Welches Zeichen soll damit gesetzt werden? Herr Gers, haben Sie eine Idee und dann vielleicht auch Frau Gero?
Naja, es ist eindeutig. Wir haben in diesen südeuropäischen Ländern vor allem die ja stark pro Eurobonds sind und die nach wie vor fordern, eine öffentliche Stimmung, eine öffentliche Meinung. Und da steht Deutschland nicht gut da. Und zwar eben nicht als europäisches solidarisches Partnerland, sondern als ein Land, das auch in der Corona-Krise offenkundig erstmal an sich denkt. So, und diesem Eindruck will man mit diesem Artikel entgegentreten und sagen, das stimmt ja so gar nicht, sondern Deutschland ist bereit zu europäischer Hilfe und es ist ja auch der Fall. Der Punkt ist nur, wir streiten über die Mittel und wir streiten eben über das Instrument.
Frau Gero, wie haben Sie diese Meinung der beiden Minister aufgefasst? Ist das ein Fortschritt?
Ja, also ich würde mich erstmal Herrn Gers in der Interpretation anschließen. Das ist so ein bisschen, ich habe auch gedacht, alles außer Eurobonds, ja, das ist so ein bisschen wie wenn so ein Kind so einen Herzenswunsch hat. Es möchte ein ganz bestimmtes Geburtstagsgeschenk, sagen wir mal Playmobil-Packung, ja, und sie kommen mit einem Buch. Dann ist es immer noch ein Geschenk und das Geschenk ist bestimmt schön, aber es ist einfach nicht genau das, was gewünscht wird. Ich glaube, die Situation hat jeder schon mal erlebt, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass die anderen Europäer sich so fühlen. Wir führen diese Debatte über Corona-Bonds oder Eurobonds ja jetzt schon seit längerem, übrigens auch nicht zum ersten Mal, vor 10 Jahren schon geführt, dort negativ beschieden. Am Ende der Euro-Krise stand keine Vergemeinschaftung. Jetzt kommt das also nochmal und wir sehen ja diese Spaltungslinie zwischen Nordeuropa, also Niederlande, Deutschland, Österreich gegenüber dem südeuropäischen Schiene, die sehen wir ganz klar und wir diskutieren jetzt und Deutschland kommt und sagt, na, wir lassen euch nicht im Regen stehen, aber was ihr so wirklich wollt, das kriegt ihr nicht und ich glaube, dass das dort als Signal auch so ankommt. Dazu muss man ja sehen. Wir reden jetzt hier von der Position der Bundesregierung, also von einem Brief von Herrn Maas und Herrn Scholz. Wir hatten ja auch, ich war selber Co-Signatorin, am 2. April in der Zeit einen großen Aufruf von Herrn Bofinger, von Herrn Fratscher, von Habermas, mehrere andere haben noch mit unterschrieben für Corona-Bonds. Also es gibt ja inzwischen auch Herr Hüter, Herr Füst, wichtige deutsche Ökonomen, die sich auch dafür ausgesprochen haben. Das heißt, ich muss nochmal unterscheiden, dass diese Positionierung der beiden Minister jetzt nicht unbedingt eine Positionierung auch des politischen Spektrums oder der Ökonomen in ganz Deutschland ist. Das ist mir nochmal ganz wichtig, das zu betonen.
Zeitgleich auch interessant erscheint heute ein Gastbeitrag von Joschka Fischer und Sigmar Gabriel, zum Beispiel im Tagesspiegel, ebenfalls eine massive Werbung auch für die Solidarität Deutschlands mit Europa, gerade jetzt. Wie ist Ihre Prognose? Wie wird das alles ausgehen? Wie wahrscheinlich sind gemeinsame Anleihen?
Ich bin da sehr gespalten. Bei mir schlagen auch zwei Seelen in einer Brust, sage ich ganz ehrlich, Frau Ufer. Denn ich sag mal, als Ökonom, auch als Europäer, bin ich im Moment oder war ich immer gegen solche Vergemeinschaftung von Schulden. Ich bin nach wie vor der Meinung, es kann falsche Anreize setzen, wenn ein Land Schulden aufnimmt und es weiß, im Zweifel kommen andere Länder dafür auf. So, das ist der Hauptgrund gegen Eurobonds. Und auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass in Europa möglicherweise sehr viel Porzellan zerschlagen werden könnte, wenn die Bundesregierung und auch die Niederlande, Finnland und Österreich sind es, glaube ich, so stark auf ihrer Anti-Euro-Bonds-Position beharren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das politisch klug ist. Man könnte auch eine bestimmte Summe nehmen, ich sag mal jetzt 20, 30 oder wegen meiner auch 50 Milliarden Euro, diese über solche Bonds finanzieren und sagen, das ist eine einmalige Aktion in Zeiten der Corona-Krise und es wird sich nicht wiederholen und Punkt. Und dann hätten sowohl die Südeuropäer ihre Euro-Bonds als auch wir hätten einen Deckel eingezogen nach dem Motto, es kommt nicht zu einer unbegrenzten Vergemeinschaftung von Schulden. Das hielte ich für einen vernünftigen Kompromiss. Ob man morgen im Kreis der EU-Finanzminister oder möglicherweise auf dem nächsten EU-Sondergipfel zu so einer Lösung kommt, weiß ich nicht, denn das Problem sehe ich auch. In Südeuropa wird dieses Thema Eurobonds so hoch gehängt, dass es möglicherweise schwierig sein dürfte für diese Regierung, dort von den Bäumen wieder herunterzukrabbeln, auf die sie hinaufgestiegen sind.
Das würde ich aber gerne auch nochmal an den Blickwinkel drauf werfen. Also ich sehe diese Trittbrettfahrer-Mentalität, die natürlich da als Risiko am Horizont schwimmt. Ja, das kann ich auch sehen. Aber es geht ja in erster Linie jetzt erstmal um eine Vergemeinschaftung von Zinsen. Italien müsste sich mit ungefähr 2,5% refinanzieren am Markt, Deutschland mit 0,5%. Das heißt, die Deutschen hätten einen enormen Vorteil, wenn es nach der Krise darum geht, Schulden aufzunehmen, um die Krisenfolgen zu kommen. Ja? Und da sind 2% schon sehr viel. Aber worum es mir nochmal strukturell geht, und da würde ich Herrn Gers widersprechen wollen, wir haben in den vergangenen Jahrzehnten, wir machen 70 Jahre europäische Integration, und es war immer die Lehre bisher, das ist ja gerade jetzt unterbrochen worden, aber eigentlich bis zur Bankenkrise vor 10 Jahren, war es immer die Lehre aus europäischen Krisen, dass wir das, was in der Krise gefehlt haben, vergemeinschaftet haben. Können wir kurz daran erinnern, Kohle und Stahl, EGKS, so ist die EU entstanden 1950, weil wir vergemeinschaftet haben, was wir vergemeinschaften mussten, um gemeinsam durch eine Krise zu kommen. Dann haben wir die Währung vergemeinschaftet in den 70er Jahren, nachdem wir diese Währungskonkurrenz hatten, ja, nach dem Wegfall von Bretton Woods. Jetzt geht es um den nächsten Schritt, der wäre die Zinsvergemeinschaftung. Und ich glaube, wenn wir da nochmal hinwollen, was wir jetzt eigentlich entscheiden ist, wird es nach der Krise, also schaffen wir jetzt ein temporäres Krisenelement und senden damit ein Signal der Solidarität, sagen aber, nach der Krise, wenn das alles wieder vorbei ist, dann steht wieder jeder auf eigenen Füßen, oder ziehen wir, wie bisher in der Geschichte der Europäischen Union, Lehren aus der Geschichte und vergemeinschaften ein Stück weiter? Ich glaube, diese Frage, daran hängt das jetzt. Ich würde das gerne beantworten zugunsten
Jetzt genau ist sie weg, Ulrike Gero. Jetzt haben wir sie wieder. Sie waren ganz kurz im Funkloch, aber Frau Gero, ich würde sowieso vorschlagen, dass wir zu dieser Frage der europäischen Solidarität gleich nochmal weitersprechen. Zunächst ganz herzlichen Dank an Theo Gers im Hauptstadtstudio und Frau Gero. Wir versuchen nochmal eine bessere Leitung aufzubauen. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero ist heute mein Gast in Studio 9 im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems und Gründerin des European Democracy Lab in Berlin. Frau Gero, vor einigen Tagen haben Sie hier im Deutschlandfunk Kultur bereits über Ihre Sorge gesprochen, das Coronavirus könne auch die, wie Sie sagen, alte Tante EU zur Strecke bringen. Eine alte Tante, das ist sie tatsächlich. Sie haben es gerade erwähnt, am 9. Mai wird sie streng genommen 70 Jahre alt. Tatsächlich erleben wir dieser Tage angesichts der Corona-Krise eher eine Spaltung als Einigkeit, eher Abgrenzung als Solidarität. Wo finden Sie das besonders augenfällig?
Naja, also wir hatten am Anfang muss man sagen, einen Mangel an Solidarität im Gesundheitsbereich. Wir haben das ja gesehen, dass in Italien, in Bergamo, kubanische Ärzte waren, chinesische Flugzeuge. Das Einzige, was gefehlt hat, waren europäische Fahnen oder Ärzte aus Deutschland, Belgien oder Schweden. Ja, die hätten wir ja hinschicken können zu Beginn der Krise. Das hat sich jetzt Gott sei Dank gebessert. Wir nehmen jetzt italienische Patienten nach Sachsen auf und französische nach Baden-Württemberg, Gott sei Dank. Aber wir haben natürlich eine eklatante Renationalisierung erlebt, auch mit der Konfiszierung von Atemmasken, Handschuhen und so weiter an den Grenzen von nie gesehener Art. Ich war selber wirklich erschrocken, ja, über diese Szene, die sich offensichtlich an der deutsch-französischen Grenze zugespielt haben muss, wo man einen Franzosen nicht über die Grenze gelassen hat, der seine Frau begleiten wollte zur Arbeit, und wo ein deutscher Polizeibeamter gesagt haben soll, du dreckiger Franzose, halt den Mund. Ja, und das sind wirklich tatsächlich ganz, ganz schlimme Renationalisierungserscheinungen, die wir da gerade verhandeln. Das ist ja noch nicht mal Mangel an Solidarität, sondern das sind Reflexe von Renationalisierung, die wirklich für mich ganz erschreckend sind. Das Zweite ist, was wir eben diskutiert haben, Solidarität im ökonomischen Bereich, Corona-Bonds, Vergemeinschaftung, Zinsvergemeinschaftung. Wie weit gehen wir da? Und wir haben die Frage noch nicht geklärt, temporär stabilisieren oder strukturell Europa verändern. Ja. Mein wichtiger Punkt ist aber, wir haben die Tendenz seit längerer Zeit, dass Krisen nur noch dazu dienen, zu renationalisieren. Und das war früher anders, weil früher haben wir aus jeder Krisenerfahrung gelernt und früher waren Krisen dazu da, zu vergemeinschaften und zu europäisieren.
Das finde ich einen ganz interessanten Gedanken. Also das gemeinsame Trauma des Zweiten Weltkrieges, sagen Sie, war konstituierend für die Europäische Union. Warum hat denn diese Krise nicht vielleicht auch die Kraft, an diese alte Utopie zu erinnern, die Gemeinschaft zu stärken? Woran liegt das?
Naja, das ist halt jetzt die Frage, ja. Also das ist ein bisschen, ich sag mal, Critical Theory of Memory. Also die Tatsache, dass wir sozusagen die EU, in der wir leben, ist der utopische Entwurf eines Europas, der nur entstehen konnte aus dem Trauma des Krieges, nie wieder Krieg. Und der war so stark, dass damals halt 1950 es möglich war, diesen ja utopischen Entwurf zu verrechtlichen, also Verträge daraus zu machen. Wir denken ja heute, Europa ist gesetzt und die europäische Währung, zum Beispiel der Euro, war ein Kinderspiel. Das stimmt ja nicht. Noch Mitterrand, Kohl, und Delors hatten auch die Fähigkeit, einen utopischen Entwurf, das war ja reine Utopie, wir machen jetzt mal eine gemeinsame Währung, aber es gab die Kraft, aus diesem utopischen Entwurf ein Recht zu machen, einen Maastrichter Vertrag, und jetzt haben wir diese Währung. Und offensichtlich ist uns die Fähigkeit zu diesem utopischen Entwurf abhandengekommen. Warum? Naja, weil Europa seit ungefähr 20 Jahren, seit dem Fehlen der europäischen Verfassung 2003, im Grunde nur noch enttäuscht hat. Wir haben inzwischen natürlich ganz viele Alterskohorten von Jugendlichen, vor allen Dingen in Südeuropa, die im Grunde nie ein handlungsfähiges Europa erlebt haben. Europa war nicht handlungsfähig in der Bankenkrise, es war nicht handlungsfähig in der Geflüchtetenkrise. Insofern leben wir ja inzwischen in einem Zustand der permanenten Enttäuschung von Europa. Und ob aus der Enttäuschung ein utopischer Entwurf entstehen kann, das ist halt die Frage.
Die Politologin und Europa-Expertin Ulrike Gero ist mir nach wie vor zugeschaltet. Frau Gero, eine Woche mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad sind vorausgesagt. Genau die Bedingungen, die viele Menschen nach draußen gehen lassen und genau die Bedingungen, vor der sich viele Virologen so fürchten, weil sie denken, genau das könnte dazu führen, dass das Virus sich weiter verbreitet. Der Wunsch nach Lockerung der strengen Verhaltensregeln, der wächst bei vielen, vor allem natürlich auch bei denen, die mehr und mehr um ihre Existenz fürchten müssen. Außerdem werden Stimmen derer lauter, die meinen, die weitreichenden Einschränkungen der Grundrechte wären unverhältnismäßig. Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung etwa, der hat am Wochenende von einer Kastration der Grundrechte gesprochen. Das Virus habe auch den Rechtsstaat befallen und man solle sich doch in Zukunft statt bleib gesund lieber bleib demokratisch zurufen. Denken Sie, die bisher doch sehr besonnene Stimmung hierzulande könnte kippen?
Also ich beobachte zumindest, dass anders diskutiert wird als zu Beginn der Krise und auf drei Ebenen. Wir haben inzwischen ja auch Virologen, zum Beispiel Herrn Streeck, ja, der mit anderen Daten kommt und der versucht einfach andere Sachverhalte oder andere Relationen auch bei den Prozentsätzen der Infektionen in die Debatte zu bringen. Also wie latent ist dieses Virus? Haben wir vielleicht schon die sogenannte Herdenimmunität, ist die vielleicht schon viel höher, als wir denken? Also es wird offensichtlich unter Virologen anders und neu und offener diskutiert. Wir haben zweitens die Diskussion im Bereich der Grundrechte, das sehe ich auch, Herr Prantl, aber er ist nicht alleine. Es gibt ja den verfassungsblog.de, da findet gerade unter Juristen eine wirklich ganz spannende Debatte statt, was jetzt eigentlich unter diesem Seuchengesetz, was verabschiedet wurde, noch gedeckt wird. Und wir erleben drittens eine Debatte sozusagen der anderen Betroffenen mit der Forderung, dass die Politik jetzt zunehmend andere gesellschaftliche Bereiche und die Schäden, die dort entstehen, in den Blick nimmt. Ja, da kommen jetzt zum Beispiel eben die misshandelten Kinder, die jetzt nicht mehr nach draußen können, oder auch die misshandelten Frauen. Da kommen die Suizidraten in Blick, da kommen die Erwerbslosen, die jetzt tatsächlich schon um ihre Existenz bangen. Das heißt, je länger das dauert, desto mehr öffnet sich der gesamtgesellschaftliche Bereich und desto mehr diskutieren wir über eine Abwägung von Kosten.
Wir befinden uns in einer Warteschleife. Der Fahrplan für die Zeit nach Ostern beispielsweise steht noch lange nicht fest. Nun hören wir aus Österreich, da soll ab 14. April doch eine Lockerung der Auflagen schrittweise vor sich gehen. Es sollen zunächst kleine Geschäfte zum Beispiel wieder geöffnet werden. Ist das eine hoffnungsfrohe Botschaft für die Deutschen?
Hat mich jetzt tatsächlich auch selber überrascht. Ich arbeite ja in Österreich. Erst war die Ansage, meine Universität ist jetzt bis zum 30. April geschlossen und es sollte ja eigentlich auch bis zum 21. April dort gehen. Nun haben die Österreicher auch eine Woche vorher abgeriegelt, ja. Und insofern sind die uns vielleicht im Krisenverlauf auch schon ein bisschen voraus. Ich glaube trotzdem, dass in Österreich, da habe ich auch einige Stimmen gehört, auch von Virologen und so weiter, dass man eben, je mehr man weiß, zu anderen Einschätzungen kommt, vor allen Dingen eben auch zu anderen Einschätzungen der Kollateralschäden. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang steht jetzt dieser Versuch der österreichischen Regierung, den Exit sozusagen zu kommunizieren und zu schauen, wie das in Stücken gehen kann.
Frau Gero, mir kommt es so vor, als sei bei vielen doch auch die eigene Situation sehr ausschlaggebend. Also wer keine Hochrisikokandidaten um sich herum hat, möglicherweise auch schon die Wände seiner kleinen Wohnung hochgeht, der reagiert und argumentiert möglicherweise ganz anders als jemand, der jetzt gemütlich im Haus mit Garten im Homeoffice arbeitet, der möglicherweise auch große Angst hat um Verwandte, Freunde. Wie erleben Sie diese Spaltung der Gesellschaft in, sagen wir, die Ungeduldigen auf der einen Seite und die Mahner auf der Solidarität, zur Solidarität auf der anderen?
Ich weiß nicht genau, ob das die richtige Spaltung ist. Ja, ich sehe das auch, die Mahner und die Ungeduldigen. Was ich aber vor allen Dingen sehe, ist eine soziale Spaltung. Also ich komme aus einem bildungsfernen Elternhaus und habe sehr viele Cousins und Cousinen, die nicht Akademiker sind. Und ich sehe, wenn ich mit denen telefoniere, ein ganz großes Unverständnis, wenn da jetzt eine Kinderkommunion nicht stattfinden kann. Ich habe einen Sargschreiner in der Familie, zwei Schlosser. Und ich höre das übrigens auch von einer Freundin aus Österreich. Ja, also das wird nicht thematisiert. Das ist auch so eins dieser Tabuthemen. Aber die sogenannten einfachen Leute haben offensichtlich eine andere Empfindlichkeit oder verstehen das nicht so richtig, was da jetzt passiert. Ja? Ich habe übrigens auch eine Cousine, die im Altenheim gearbeitet hat und die mir, also ich will das jetzt überhaupt nicht überhöhen, ja, es ist keine statistische Verlässlichkeit, aber die mir gesagt hat, an dem Novavirus letztes Jahr sind in ihrem Altersheim 15% der Altersheiminsassen gestorben und es war kein Thema. Ja? Das heißt, ich empfinde gerade das zwischen den Mahnern und den Solidaritätsgeduldern, das ist die eine Spaltung, die andere ist sicherlich eine soziale, es ist was völlig anderes, in Altbau zu sitzen oder entspannt im Garten und einen Computer zu haben, als eine alleinerziehende Mutter zu sein, die keinen Computer für ihre Kinder hat oder als eine Frau, die von ihrem Mann misshandelt wird und jetzt erst recht und die nicht mehr raus kann. Und insofern glaube ich, dass wir das auffächern müssen, wo sich jetzt der Unmut über die Verlängerung oder wie lange das noch dauern kann, wo dieser Unmut sozusagen hingeht. Es ist ja wie überall. Also ich meine, jedes System ist eigentlich kommunizierende Röhre und wenn sie sozusagen 98% abriegeln für 2%, dann wird der Druck woanders hingehen und das erleben wir gerade.
Ein Thema sorgt dieser Tage für besonders hitzige Diskussionen, die Frage nach der Maske. Die offizielle Marschroute dazu, die ist ja bereits korrigiert worden. Zunächst hieß es, braucht nur medizinisches Personal, macht keinen großen Unterschied. Inzwischen rät selbst der Virologe Christian Drosten zum Tragen, weil dadurch eben andere Menschen geschützt werden könnten. Aber das ist längst nicht der einzige Punkt, über den diskutiert wird, denn die FFP-Masken, die dringend von Kranken- und Pflegepersonal gebraucht werden, die sind Mangelware. Entsprechend groß war also auch der Aufschrei, als es vor einigen Tagen hieß, die USA hätten eine für Berlin gedachte Lieferung abgefangen. Die USA haben ihrerseits dementiert, wie dem auch sei. Deutschland denkt jetzt mehr und mehr darüber nach, im großen Stil eigene Masken produzieren zu lassen. Entsprechend hat sich auch Finanzminister Olaf Scholz gestern Abend bei Anne Will geäußert. Frau Gero, die Meinungen über das Tragen der Masken gehen auseinander, nicht nur was den medizinischen Nutzen betrifft, auch was das Gefühl der Sicherheit oder aber Bedrohung betrifft. Wo stehen Sie in dieser Frage?
Ja, wissen Sie, was mich wundert, ist auch die Engführung der Debatte oder einfach strukturell, dass man im Moment der Krise immer alles tut, um diese Krise sozusagen zu bewältigen, aber nicht daran denkt, dass die nächste Krise dann vielleicht eine andere ist. Was ich damit sagen will, wir sagen jetzt Masken und wir sagen, wir brauchen die jetzt, müssen die auch zum Beispiel in Deutschland produzieren. Es kann aber sein, dass wir dann 20 Jahre keine Epidemie mehr haben und dann produzieren wir hier 20 Jahre lang Masken auf Halde. Das kann ja auch nicht der Sinn sein. Ja? Aber ein anderes Argument ist mir noch wichtiger. Gucken Sie mal auf 9/11. Da haben wir gesagt, das ist passiert, 9/11 mit den Flugzeugen. Wir müssen jetzt jedes Mal, wenn wir fliegen, die Schuhe ausziehen, die Gürtel ausziehen, keine Wasserflasche mitnehmen. Ja? Wir machen das seit 20 Jahren, obwohl es seit 20 Jahren kein 9/11 mehr gegeben hat. Soll heißen, davor, wovor ich wirklich Angst habe, ist, dass wir Krisensachen verstetigen und nicht mehr rückführen. Das heißt, wenn wir uns jetzt alle angewöhnen, dass wir Masken tragen, so wie wir uns, keine Ahnung, in den 90er Jahren war es auf einmal schick, dass man sich die Wadenhaare abrasieren muss, ja, und es ist praktisch nicht mehr schick, wenn sie noch Achselhaare haben. Das heißt, wir machen einen gesellschaftlichen Standard, dass es irgendwann nicht mehr gut ist, keine Maske zu tragen. Und davor hätte ich schon große Bedenken, dass wir jetzt so durch die Hintertür so gesellschaftliche Solidaritätsmaßnahmen einführen, ja. Die wir nicht mehr rückführen.
Nun gibt es ja aber in asiatischen Ländern schon viel länger Masken als ganz normales Kleidungsstück, als Akt der Höflichkeit, einfach nur um andere nicht anzustecken. Werden wir uns nicht einfach möglicherweise in Zukunft an Masken gewöhnen müssen? Was spreche dagegen?
Ja, aber dagegen wäre ich zum Beispiel, ja, weil ich, also was spreche dagegen? Was dagegen spreche, ist einfach, dass zum Beispiel, um mit Umberto Eco zu argumentieren, dass wir über die Öffnung des Körpers die Sinne wahrnehmen, ja, die Ohren, die Nase, die Augen sind unsere Hinwendung zur Welt. Jetzt haben wir gerade eine Situation, wo wir alle Kopfhörer aufhaben, weil wir ständig im Skype hängen, ja, und dann haben wir sozusagen den Mund und die Nase zu, das heißt, wir cutten unsere Sinne auch, also wir haben keinen Zug, keine Öffnung zur Welt mehr. Das halte ich schon für ganz bemerkenswert. Und wenn Sie dann noch hinzunehmen, dass wir zum Beispiel bei Margaret Atwood, die hat ja den Literaturnobelpreis dafür bekommen, für ihre Handmaid's Tale. Aber da ist ja die Geschichte, dass die Frauen nur noch gebären sollen. Deswegen näht man ihnen den Mund zu, damit sie nicht mehr reden. Und um die Naht zu verdecken, müssen die dann Masken tragen. Ja, um ehrlich zu sein, als die slowenische Ministerpräsidentin mit ihrer Maske da zum ersten Mal aufgetreten ist, mich hat das unmittelbar daran erinnert. Und ich wünsche mir, dass wir anthropologisch gesprochen uns nicht darauf einigen, dass das Maskentragen nach der Corona-Krise im Prinzip zum guten Ton gehört.
Wenn es um Europa als politischen Akteur geht, dann gibt es gerade ein weiteres trauriges Beispiel für die fehlende Einigkeit Europas. Und zwar ist das der Umgang mit den 1600 unbegleiteten oder kranken Flüchtlingskindern und Jugendlichen in Griechenland, die schon längst nach Europa hätten geholt werden sollen. Bis zum heutigen Tag Fehlanzeige. Uli Haug, unser Korrespondent, fasst die Situation zusammen.
Ein halbes Dutzend Länder sind grundsätzlich bereit, die Flüchtlingskinder aufzunehmen. Wobei sich Deutschland allerdings ziert und Frankreich mit der Corona-Epidemie vollauf beschäftigt ist. Dort steht das Thema aktuell gar nicht auf der Tagesordnung. Einzig das kleine Luxemburg wird wirklich selbst aktiv. Außenminister Asselborn will in dieser Woche 12 Kinder aufnehmen.
In Luxemburg kommen die Kinder natürlich oder die jungen Menschen in Quarantäne, das haben wir alles so abgemacht. Ich glaube, da dürfte kein Problem mehr sein, wenn die Kinder freigegeben werden aus Griechenland.
Während Deutschland und die anderen EU-Staaten offensichtlich nicht in der Lage sind, 1600 Kinder aufzuteilen und aufzunehmen, kommt auf Griechenland ein weitaus größeres Problem zu. Bislang musste die griechische Regierung lediglich 2 Flüchtlingslager auf dem Festland wegen Corona abriegeln. Ein Ausbruch in den überfüllten Lagern auf den Inseln scheint aber nur eine Frage der Zeit. Axel Steyer von der Flüchtlingshilfsorganisation Mission Lifeline fordert deshalb weitergehende Maßnahmen.
Es müssten deutlich mehr als 1600 Menschen aus den Camps evakuiert werden, nämlich alle. Denn wenn Covid-19 in die Camps reinkommt, und zwar in alle Camps, dann haben wir über 40.000 Menschen, die davon betroffen sein werden und viele davon werden sterben.
Frau Gero, warum kommt die nötige Hilfe europaweit nur so schleppend in Gang? Wie erklären Sie sich das?
Also eigentlich ist es das gleiche wie bei Corona. Im Moment der Krise kann Europa nicht handeln, weil Europa nicht souverän ist, weil wir nicht wissen, wer in Europa entscheidet. Und deswegen streiten wir uns zwischen der EU-Zuständigkeit und den Nationalstaaten und der Koalition der Willigen jetzt um diese 1600 Kinder, wie wir uns bei jedem Boot im Mittelmeer um 40 Flüchtlinge da Kämpfe ausgefochten haben, wo die jetzt hingehen.
Luxemburg wagt jetzt diesen Alleingang. Allerdings reden wir davon wahrscheinlich um die 11 Kindern. Kann das denn wirklich einen Zugzwang für größere Länder bewirken?
Da kann es leider nicht. Es wurde ja heute schon gesagt, dass sozusagen die Koalition der Willigen, dass da Luxemburg nicht reicht. Das wurde ja heute schon aus Deutschland verkündet. Ich halte das auch wirklich, also mich macht das auch ganz traurig einfach, ja, dass wir bei solchen kleinen Mengen im Grunde keine europäische Zuständigkeit und Kompetenz und Handlungsfähigkeit haben und es dann immer dieses Geschachere gibt. Und das hat uns ja vor der Corona-Krise begleitet. Jetzt ereilt uns mit der Corona-Krise nochmal die Nichthandlungsfähigkeit der EU in kritischen Momenten. Und darüber mal nachzudenken, wie wir das nach der Krise ändern, dass nämlich Solidarität und Souveränität Hand in Hand gingen. Das wäre mir ein Anliegen, damit Europa schnell sein kann in Zukunft.
Es macht so ein bisschen den Eindruck, als würde die Geschichte von 2015 die Bundesregierung lähmen. So ein bisschen so, als gelte das Motto, Hauptsache nicht wieder ein europäischer Alleingang. Finden Sie diese Bedenken plausibel?
Nein, überhaupt nicht. Wir reden von 1600 minderjährigen Geflüchteten. Wir haben bei den Booten im Mittelmeer von 40 Menschen geredet. Wir sind 500 Millionen Einwohnern in Europa. Das steht in keiner Verhältnismäßigkeit, die Zahlen. Wir könnten die morgen nach Europa nehmen, auf ein paar mittelgroße oder größere Städte verteilen. Es würde sozusagen nicht auffallen. Und die Tatsache, dass über solche kleinen Sachen so eine Erbsenzählerei gemacht hat, während wir in der Corona-Geschichte jetzt natürlich tatsächlich national egoistisch gucken, dass wir sozusagen jedes Menschenleben retten, da kann man Europa schon von außen betrachtet vorwerfen, dass wir nur an uns denken und dass unsere Toten andere Tote sind als die von woanders. Und das wird man uns auch vorwerfen, das möchte ich mal deutlich sagen, das wird man uns nach dieser Krise wahrscheinlich auch vorwerfen. Darauf muss sich Europa leider gefasst machen.
In 2 Flüchtlingslagern sind ja inzwischen die ersten Corona-Fälle aufgetreten. Die Menschen sind in Quarantäne. Wer deshalb argumentiert, wir könnten die Kinder deshalb nicht aufnehmen, dem kontert der Potsdamer Bürgermeister Mike Schubert folgendermaßen.
Ich habe natürlich vernommen, dass manche in der jetzigen Situation versuchen, diese Pandemielage und die Sorgen der Bevölkerung vor dem Coronavirus gegen das humanitäre Ziel, Kindern Sicherheit zu bringen, auszuspielen. Für mich ist das persönlich ein ganz kümmerlicher Versuch, wirklich Pandemie gegen Flüchtlingssituationen auszuspielen. Das geht an der Stelle nicht. Man kann auch in so einer jetzigen Situation natürlich dafür sorgen, dass die Kinder, die aus Moria oder anderen Lagern kämen, vorher beispielsweise in eine Quarantäne gebracht werden, wo sie getestet werden und wenn sie frei vom Erreger sind, dann nach Deutschland kommen. Da gibt es technische Mittel und Wege, um da sicher zu gehen und vernünftig miteinander umzugehen. Aber diese Ängste gegeneinander auszuspielen, ich glaube, da tun wir uns in Europa keinen Gefallen. Europa muss auch in der jetzigen Situation menschlich bleiben.
Frau Gero, wie sehen Sie die Situation? Wird hier wirklich mit Ängsten unnötigerweise operiert?
Ich kann dem Bürgermeister nur zustimmen. Ich schließe mich da an. Das kulturelle Erbe Europas, das Erbe der Französischen Revolution und die Geburtsstunde der Menschenrechtserklärung war, alle Menschen sind geboren frei und gleich in ihren Rechten. Das ist der Satz, der unser ideelles Erbe ist. Sich an den zu halten, auch in solchen Zeiten, kann nur heißen, Corona und unsere Bevölkerungsgruppen schützen und die Geflüchteten eben auch, und zwar gleichermaßen. Alle Menschen sind gleichwertig. Es kann nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Ulrike Gero ist Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems und Gründerin des European Democracy Lab in Berlin. Sie war heute unser Gast. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Frau Gero.
Dankeschön, danke Ihnen.